ARD. Das Wissen.
Tatort Uni. Wie Doktoranden von ihren Professoren ausgebeutet werden. Sexueller Übergriff. Hauptzeugin belastet Göttinger Professor. Berliner Dozent soll seit Jahren Studierende belästigen.
Es trifft Studierende, Doktorandinnen, Postdocs, Verwaltungsangestellte. Und immer spielt Macht eine Rolle. Wer in der Hierarchie oben steht, kann oft nach unten Druck ausüben, kann sich andere gefügig machen, über ihre Karrieren und Chancen in der akademischen Welt entscheiden. Immer wieder berichten Medien von Machtmissbrauch, sexualisierter Gewalt und Diskriminierung an deutschen Hochschulen. Sind das alles nur Einzelfälle? Aktuelle Studien deuten in eine andere Richtung.
Machtmissbrauch an Hochschulen. Wie sich Strukturen ändern müssen. Von Janine Funke.
Also es geht um strukturelle Änderungen im akademischen System, die eben zur Prävention von Machtmissbrauch beitragen, aber auch zu einem besseren Umgang mit dem Thema.
Sagt Sophia Hohmann, erste Vorsitzende des Netzwerkes gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Wie das möglich gemacht werden könnte, dazu später mehr. Oktober 2024, Erstsemesterwoche an der Technischen Hochschule Berlin. Neben dem Willkommensbanner für die neuen Studierenden hängt über dem Haupteingang direkt an der Straße des 17. Juni ein zweites Plakat.
Empowered to speak up. Tagung gegen Machtmissbrauch an Hochschulen.
Also grundsätzlich konnte sich jeder anmelden und wir waren ein bisschen überrascht, dass die Tagung so schnell ausgebucht war.
Geraldine Rauch ist Rektorin der TU Berlin und hat die Tagung initiiert. Es ist die erste mehrtägige Veranstaltung dieser Art an einer Hochschule in Deutschland.
Also wir erhoffen uns natürlich schon, dass es eben eine breite Mehrheit sieht, dass es dieses Thema an Hochschulen gibt und dass sich dadurch auch Betroffene potenziell eher empowered fühlen, eben auch ihre Erlebnisse auszusprechen. Denn nur wenn wir von Betroffenen wissen, was passiert, können wir überhaupt etwas tun.
Die meisten der 170 Anwesenden kennen das Thema Machtmissbrauch aus ihrem Hochschulalltag. Sei es als Gleichstellungsbeauftragte, als Vertreter im Studierendenparlament oder als Personalratsmitglied.
Es ist natürlich nicht der Anspruch der Tagung, dass dieses Thema damit gelöst ist, sondern das ist ein Stein auf einem langen Weg. Denn es ist ja ganz klar, dass es danach weitergehen muss.
Aber warum ist diese große Aufmerksamkeit für das Thema überhaupt notwendig? Sind es wirklich die Strukturen an deutschen Hochschulen, die Tür und Tor für missbräuchliches Verhalten öffnen? Oder handelt es sich vielmehr um tragische Einzelfälle? Jutta Stahl, Professorin für Differentielle Psychologie an der Universität zu Köln, beschäftigt sich mit diesen Fragen und stellt zunächst einmal klar, worum es beim Machtmissbrauch genau geht.
Machtmissbrauch ist, wenn ich meine Macht zu meinem eigenen Vorteil nutze, sie gegen andere benutze, wenn ich andere Personen damit schwer schädige beispielsweise. Das muss auch nicht immer mit Absicht geschehen. Manchen Menschen ist das auch gar nicht bewusst, dass sie gerade Macht missbrauchen und andere schädigen. Machtmissbrauch gab es immer, wird es sicherlich immer auch geben. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das hat gerade viel Aufmerksamkeit zu einigen sehr spektakulären Fällen. Aber es sind nicht nur die spektakulären Fälle, die uns beschäftigen, sondern es gibt auf der ganzen Palette ganz, ganz viele Arten von Machtmissbrauch, mit denen wir uns auseinandersetzen in unserer Arbeit.
Ich bin auf einen Artikelentwurf gestoßen zu meinem Thema. Und der Artikel war voller Copy-Paste-Stellen aus meiner Arbeit.
Was sie gemacht hat, ist Termine anzusetzen, ohne uns zu fragen, ob wir Zeit haben. Also so, wir treffen uns nächste Woche Donnerstag um 15 Uhr per Zoom. Zack.
Mein Chef war gegen die Corona-Maßnahmen. Sie wurden dennoch umgesetzt. Als ich dann an einem Experiment saß, was tägliche Arbeit im Labor erforderte, hat er sich geweigert, mir eine Ausnahmeregelung für den Corona-Schichtplan zu geben. Er hat gesagt, nein, da musst du nachts kommen.
Berichte von Betroffenen, die anonym bleiben wollen.
Ich habe Sorge, mit dem Thema öffentlich in Verbindung gebracht zu werden, weil ich vermute, dass die Tatsache, dass ich mich da gewehrt habe, zu meinem Schaden war.
Also es geht um strukturelle Änderungen im akademischen System, die eben zur Prävention von Machtmissbrauch beitragen, aber auch zu einem besseren Umgang mit dem Thema.
Sophia Hohmann vom Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft.
Strukturelle Änderungen sind aus meiner Sicht auch die Reitersensibilisierung für das Thema und die curriculare Verankerung ab Studienbeginn des Themas, also auch in einem allgemeineren Kontext der guten wissenschaftlichen Praxis. Und natürlich ist das nicht getrennt von Politik zu denken. In Nordrhein-Westfalen ist gerade diesbezüglich sehr viel im Gange. Also die Landesregierung macht mit der Novelle des Hochschulgesetzes tatsächlich Pionierarbeit im Hinblick auf die Prävention von Machtmissbrauch. Und in diese Debatte haben wir uns natürlich auch eingebracht und auch an entsprechenden Stellen kritisiert.
Das Land NRW stellte Anfang Oktober 2024 im Kabinett das Hochschulstärkungsgesetz vor. Nicht nur das Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft war in den Prozess involviert, sondern auch die Landesrektorenkonferenz NRW. Zum Kernstück des Gesetzesvorschlages gehören vor allem Redlichkeit und Sicherungsmaßnahmen, wie es in § 88 heißt.
Die Vorschrift gibt den Hochschulen die Befugnis an die Hand, sich selbst durch Ordnung ein sachgerechtes hochschulisches Verfahren zu geben.
Mit der Novelle soll es künftig möglich sein, mutmaßlichen Tätern einen Zutritt zum Campus zu untersagen. Betroffene sollen einen außeruniversitären Rechtsanwalt zur Seite gestellt bekommen, die Kosten trägt das Land. Externe Anlaufstellen sollen eingerichtet und die internen Beschwerdestellen gestärkt werden. Ende 2025 soll das Gesetz in Kraft treten. Damit würde eine Struktur möglich, die Machtmissbrauch besser vorbeugen könnte. Betroffene sollen als das gesehen werden, was sie sind: Opfer. Aber wie groß ist das Problem tatsächlich? Die Psychologin Jutta Stahl vermutet, dass die medial präsenten Fälle nur die Spitze des Eisberges sind. An der Humanwissenschaftlichen Fakultät arbeitet sie auch als Dekanin für akademische Karrieren und Chancengerechtigkeit und führt vertrauliche Gespräche mit Betroffenen. Neben sexualisierter Gewalt und Diskriminierung berichten Betroffene zum Beispiel auch von Mobbing, Plagiaten und unbezahlter Mehrarbeit. Aber um das Ausmaß des Problems zu verstehen, braucht es Empirie. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie setzte dafür im Herbst 2023 im Fachbereich deutschlandweit eine Studie um.
Wir haben grundsätzlich erstmal zwei Arten unterschieden von Fehlverhalten. Einmal wissenschaftliches Fehlverhalten, da geht es dann eher so darum, dass Daten manipuliert werden oder Plagiate. Und auf der anderen Seite gibt es eben, wir haben das unter zwischenmenschlichem Fehlverhalten zusammengefasst, sei es bedrohliches Verhalten, unangemessene Kommunikation, dass man angebrüllt wird, dass man bloßgestellt wird, dass Karrieren verhindert wurden, dass man nicht ermöglicht hat, dass man auf eine Konferenzreise geht, dass man Publikationen verhindert hat, unangemessene Leistungsbewertung, unangemessene Arbeitsbedingungen oder dass ins Privatleben eingedrungen wird. Das ist eine ganze Bandbreite von Fehlverhalten, das berichtet wurde.
In der Studie gaben über 60% der Befragten an, Machtmissbrauch selbst erlebt oder beobachtet zu haben. Meist ging das Fehlverhalten von einer hierarchisch höher gestellten Person aus.
Was macht das eigentlich aus, dass das jetzt machtübergriffig ist? Wenn mich meine Chefin fragt, könntest du heute Nacht noch was fertig machen? Ich muss morgen auf eine Konferenz. Ist das vielleicht noch nicht machtmissbräuchlich? Wenn die das aber jeden Tag macht, dann ist das sehr wohl machtmissbräuchlich. Und man muss sich also immer den Kontext anschauen. Wir haben Leitlinien, wo dann drin steht, was man als Mitarbeiterin machen darf oder nicht. Aber auch das ist natürlich so breit gefasst. Es kann ja gar nicht die spezifischen Fälle betrachten. Und das macht es dann eben so schwierig, dass man dann sozusagen die Puzzleteile zusammenbringen muss.
Sie hat mir dann gesagt, dass ich nicht genug leiste für eine volle Stelle, dass ich ja mehr tun muss, obwohl ich schon jedes Wochenende irgendwie durcharbeite. Ich war sehr verunsichert und stand dann irgendwann bei einer Kollegin im Büro weinend und habe gesagt, ich kann nicht mehr.
Er hat jedem Hallo gesagt außer mir. Einmal stand ich in einem etwas engeren Gang, wo man kaum zu zweit durchgehen kann, und er ist da komplett durchgerannt, sodass ich zur Seite springen musste, um nicht überrannt zu werden. Und das ist dann schon bedrohlich.
Was ich ganz wichtig finde, dass man die Menschen damit nicht alleine lässt. Weil das ist ein ganz typischer Befund in fast allen Gesprächen, dass erstmal alle denken, ich bin's doch selber schuld, das liegt doch an mir, ich habe doch den Fehler gemacht.
Ich habe eben den Fehler bei mir gesucht, weil ich dann dachte, naja, vielleicht bin ich nicht tough genug für die Wissenschaft. Vielleicht muss man das einfach so durchziehen. Und sie ist nun mal meine Weisungsbefugte. Deswegen mache ich die Dinge, die sie sagt.
Psychisch kann das ganz extreme Auswirkungen haben. Die Menschen haben von Ängsten, Schlafstörungen, Depressionen, also typische traumatische Symptome.
Mein Hausarzt fragte mich, wie geht es Ihnen? Und dann habe ich sofort angefangen zu weinen und saß da. Und dann sagte er, Sie müssen da raus, Sie müssen kündigen. Und ich sagte dann, das geht nicht. Es gibt keine Jobs in der Wissenschaft.
Berichte wie diese gibt es viele. Besonders als der Hashtag Ich bin Hannah 2021 ins Leben gerufen wurde, häuften sich Berichte von Forschenden auf Twitter, die wegen Dauerbefristung und Perspektivlosigkeit in der Wissenschaft unter Druck stehen. 2020 waren 81% des wissenschaftlichen Personals im Mittelbau, also wissenschaftliche Mitarbeitende ohne Professur, an Hochschulen befristet beschäftigt. Wer so eine Stelle hat, ist besonders vom Wohlwollen der Vorgesetzten abhängig. Aber befristete Verträge sind nicht das einzige Problem, erklärt Jutta Stahl.
Es hat auch etwas damit zu tun, dass die Anreize, gute wissenschaftliche Arbeit zu machen, nicht mehr sind, dass wir gute wissenschaftliche Arbeit machen, sondern man ist besonders gut, wenn man viele Artikel hat, nicht viele DoktorandInnen habe, dann wird das als ein Qualitätskriterium, dafür kriege ich Leistungspunkte. Die starken Abhängigkeiten, was Noten angeht, was Finanzierung angeht, was Vertragsverlängerungen angeht, das sind so einige Beispiele.
Missbräuchliches Verhalten geht dann zwar trotzdem von Einzelpersonen aus.
Es sind aber zu viele Einzelpersonen, als dass es ein rein individuelles Problem ist. Es ist ein strukturelles Problem, das wir auch als Struktur aufgreifen müssen und dagegen was tun müssen.
Ich bin Lisa Niendorf, ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Humboldt-Universität zu Berlin, bin da in der Lehrkräfteausbildung tätig und begleite die Studierenden in ihren Praxisphasen. Ich muss auch sagen, dass ich selber auch gemerkt habe, dass ich machtmissbräuchlich kommuniziert habe, indem ich gewaltvoll kommuniziert habe. Ich als machtvolle Person, die mehr weiß, versucht, etwas überzustülpen. Und das habe ich schmerzlich jetzt erfahren. Wenn ich mir jetzt meine Kommentare anschaue, der, weiß nicht, in den letzten 2, 3 Jahren, da muss ich sagen, da habe ich wirklich keine schöne Rückmeldung gegeben. Ich glaube, es ist wichtig, sich kritisch zu reflektieren, wo Machtmissbrauch stattfindet. Und oftmals passiert der so verdeckt, dass man sich dem gar nicht bewusst ist. Das heißt nicht, dass die Personen das mit Absicht machen, sondern sie selber sind in einem System, das sich selber teilweise selbst reproduziert. Und man hinterfragt einige Strukturen nicht mehr, weil das macht man ja schon immer so.
Lisa Niendorf hat einen Instagram-Kanal mit über 50.000 Followern. Sie rief dazu auf, Berichte von Machtmissbrauch anonym zu teilen und bekam unzählige Rückmeldungen.
Ich glaube, sie sehen bei mir einfach ein Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, allein halt dieses gehört fühlen und da ist jemand, der das anerkennt oder da ist jemand, der mir zuhört und einfach der mir glaubt. Ich glaube, das ist auch schon ein extremer Schritt für die Betroffenen.
Das beobachtet auch Jutta Stahl.
Irgendwann sagt das Bauchgefühl dann, hier stimmt was nicht. Und wenn ich dann aber zu einer Beratung gehe und mich damit auseinandersetze, dann ist das ja auch zum Teil retraumatisierend. Ich muss einer anderen Person sagen, was mir alles passiert ist, damit das auch so eine Art von juristischer Evidenz hat. Und das ist natürlich dann auch schmerzhaft. Es gibt alle möglichen Eigenschaften von Personen, die Machtmissbrauch erleben können. Natürlich geschlechterspezifische Gewalt erleben mehr Frauen oder non-binäre Transpersonen und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal die ganze breite Palette anschauen, würde ich sagen, gibt es da kein spezifisches Profil. Jeder kann in solche Situationen kommen und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass keiner von uns davor geschützt ist, vor so einer Situation.
Dass Machtmissbrauch nicht nur in Deutschland kein Einzelfallproblem ist, zeigen mittlerweile auch zahlreiche internationale Untersuchungen. Die MeToo-Bewegung der letzten Jahre hat für das Thema sensibilisiert und auch politische Stellen wie die Hochschulrektorenkonferenz, der Zusammenschluss deutscher Hochschulen, positionieren sich deutlich. In einer Stellungnahme von Mai 2024 heißt es:
Empfehlung der 38. HRK-Mitgliederversammlung, 14.05.2024. Hierarchien, formale und informelle Weisungsbefugnisse und Abhängigkeiten, vor allem bei wissenschaftlicher und künstlerischer Qualifizierung und Mitarbeit in Drittmittelprojekten, bergen ein hohes Risiko, offensichtlichen und subtilen Formen des Machtmissbrauchs Vorschub zu leisten.
Hochschulleitungen sollten sich, laut dem Papier, klar gegen Machtmissbrauch positionieren. Auch Maßnahmen werden vorgeschlagen.
Die Hochschulen implementieren transparente und leicht auffindbare Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Machtmissbrauchsfällen. Dazu zählt die Benennung einer Person und/oder einer Stelle, die als Ansprechstelle fungiert.
Aber viele solcher Anlaufstellen gibt es an Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen schon, so auch an der TU Berlin. Rektorin Geraldine Rauch.
Wir versuchen, die Meldeketten eben zu verbessern, weil es eben sich teilweise herausstellt, wenn manche Fälle vielleicht beim studentischen Personalrat gemeldet werden, andere bei einer Ombudsstelle, die dritten beim Promotionsbeauftragten, dann sind es erstmal drei verschiedene Anlaufstellen, die nicht notwendigerweise was voneinander wissen und gleichzeitig vielleicht auch noch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Und wir müssen irgendwie garantieren, damit eben trotzdem Meldungen so gesammelt werden, dass wir sagen können, da ist ein Problem, da müssen wir genauer hingucken.
Wie sieht das in der Praxis aus? Hochschulwechsel. Ein Plagiatsfall zwischen einer ehemaligen Doktorandin und ihrem Betreuer, der gleichzeitig auch ihr Chef ist.
Das Betreuungsverhältnis war nett. Ich habe immer total viel Lob bekommen für das, was ich gemacht habe. Nach der Verteidigung habe ich eine Vertretungsstelle bei ihm als Postdoc angeboten bekommen. Über die Cloud, in der wir gemeinsame Dokumente verwaltet haben, bin ich dann auf einen Artikelentwurf gestoßen von ihm zu meinem Thema. Und ich so, okay, krass, komisch, warum weiß ich davon nichts? Ich habe ihn geöffnet und der Artikel war voller Copy-Paste-Stellen aus meiner Arbeit. Mein Name kam an keiner Stelle vor, auch nicht in der Danksagung oder nicht mal irgendwo zitiert.
Leitlinien DFG. Als Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten insbesondere die Erfindung und Verfälschung von Daten und das Plagiat.
Schreibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihre 2019 veröffentlichten Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis. Dort heißt es auch,
Hochschulen und außerhochschulische Forschungseinrichtungen sehen mindestens eine unabhängige Ombudsperson vor, an die sich ihre Mitglieder und Angehörigen in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens wenden können.
Das überregionale Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft wurde schon 1999 von der DFG eingesetzt. Mittlerweile gibt es zusätzlich an den meisten Hochschulen und Forschungseinrichtungen lokale Ombudspersonen. Meist arbeiten sie ehrenamtlich.
Also das Ergebnis war, dass das Papier in dieser Form nicht veröffentlicht werden darf. Es muss komplett neu geschrieben werden. Jeder neue Textentwurf muss mir zugeschickt werden, bevor irgendwas publiziert werden kann. Und der Professor ist dann einfach nur aufgestanden und gegangen.
Welche Konsequenzen verschiedene Formen von Machtmissbrauch am Ende für die Täterinnen und Täter haben, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Im Grunde müsste der Dienstherr handeln,
sagt Noreen von Schwanenflug vom Deutschen Juristinnenbund.
Es müsste transparent gemacht werden und dann ist schnelles Handeln erforderlich, je nach Schwere des Dienstvergehens oder bei einem arbeitsrechtlichen Verstoß kommen dann arbeitsrechtliche Konsequenzen zum Tragen, Abmahnung, Kündigung, Aufhebung des Vertrages etc.
Neben den Ombudspersonen gibt es auch andere Beschwerdestellen.
Wenn die Person das Gefühl hat, sie wird missbraucht im Zusammenhang mit unverhältnismäßiger Arbeitsübertragung, kann sie sich an die vorhandenen Gremien wenden, wie zum Beispiel an den Personalrat oder wenn sie das Gefühl hat, es ist sexuelle Macht, die ausgeübt wird, an die Gleichstellungsbeauftragten. Und wenn Fälle von Abmahnung oder Kündigung im Raum stehen, je nach Schwere des Dienstvergehens kann eine Missbilligung zum Tragen kommen. Es kann aber auch eine vorläufige Suspendierung zum Tragen kommen und gänzlich eine ganze Suspendierung.
Voraussetzung ist, dass eine Beschwerde am Ende weitergegeben wird. Und hier liegt ein Problem, sagt Sophia Hohmann vom Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft.
Weil diese Ombudsstellen oder auch andere Anlaufstellen eben oftmals nicht zur Klärung eines Sachverhalts beitragen. Manchmal ist auch nicht so die Bereitschaft dafür da, tatsächlich Fehlverhalten in einem angemessenen Maße zu sanktionieren. Das heißt, die Entscheidung, wie mit diesem Fehlverhalten umgegangen wird, wird an anderer Stelle getroffen. Und das macht es teilweise vor allem für Betroffene sehr intransparent, was eigentlich passiert, wenn ich mich an diese Stellen wende. Und leider eben auch die Erfahrung, dass es oft konsequenzlos für die möglichen TäterInnen bleibt.
Das ist auch im eben geschilderten Plagiatsfall passiert.
Ich habe nach dem Gespräch den Ombudsmann gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich? Er sagte, es gibt jetzt keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen bei so einem Fall wie meinem. Wenn jetzt was Krasseres oder nochmal was passiert, dann schon unter Umständen.
Nach den Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft zählt ein Plagiat als wissenschaftliches Fehlverhalten. Plagiate könnten auf allen Hierarchieebenen in der Wissenschaft passieren, mit Konsequenzen. Studierenden droht im schlimmsten Fall die Exmatrikulation, eine Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung mit anschließender Geldstrafe. Doktortitel können entzogen, die Habilitationsarbeit aberkannt werden. Ein Plagiat kann das Ende der wissenschaftlichen Karriere bedeuten. Aber damit ein Fall von Machtmissbrauch rechtlich verfolgt werden kann, müssen die Betroffenen ihre Anonymität aufgeben. Davor schrecken viele zurück, wie auch Udo Borchert berichtet. Er ist Betriebsratsvorsitzender beim Wissenschaftszentrum Berlin.
In 11 Jahren hat es mindestens 3 recht eklatante Fälle gegeben. Einmal war es eine ganz klare Sache von Autorenschaft missbraucht, dass jemand einen Artikel, der für eine Zeitschrift geschrieben wurde, als seinen eigenen ausgegeben hat. Ein zweiter Fall war, wo ein Vertrag angeboten wurde, also eine halbe Stelle, 19,5 Stunden. Und es wurde aber explizit von dem Kollegen verlangt, er müsse aber voll arbeiten. Und der dritte Fall war, wo ein Forschungsgruppenleiter einer Kollegin, der vorher Urlaub gewährt hatte, gesagt hat, dass sie am nächsten Montagmorgen um 8 Uhr in seinem Büro sein müsste und ihr offen gedroht hat, dass es Folgen für sie hätte, für ihre wissenschaftliche Karriere, wenn sie nicht kommen würde. In 2 von den 3 Fällen haben die Kolleginnen aber eben gesagt, nein, mach mal nichts, weil ich habe Angst, dass es meiner wissenschaftlichen Karriere schadet.
Diese Angst verfolgte auch die Doktorandin, die von den Plagiaten ihres Betreuers und Vorgesetzten berichtet.
Also man kann nicht anonym bleiben. Und das heißt natürlich, dass man zum Beispiel dann nie wieder unter Umständen eine Referenz von dem Professor bekommen kann. Oder einfach ein sehr wichtiger Kontakt wegfällt. Ich habe mit einer Kollegin darüber geredet, die gesagt hat, wehre dich niemals. Du kriegst einen richtig, richtig schlechten Ruf. Und wenn du dich irgendwo auf eine Postdoc-Stelle bewirbst, dann bist du unten durch.
Diese Ängste der Betroffenen beobachtet auch Nina Schumacher, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Philipps-Universität Marburg. Die Hochschule hat 2 zentrale Anlaufstellen. Für Fälle von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch ist der Vertrauensrat zuständig. Und bei Fällen von Diskriminierung die Beschwerdekommission.
Wir versuchen, wenn irgend möglich, dass die Beschwerdepartei nicht weiß, um wen es sich handelt. Also wir versuchen, die Anonymität größtmöglich zu wahren. Das geht nicht immer. Bei einer 1-zu-1-Situation wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass die Person sich erinnern kann. Aber beispielsweise, wenn irgendwas im Rahmen von einer Vorlesung oder einem Seminar passiert und zwar entsprechend eine größere Gruppe von Personen anwesend, dann ist es durchaus möglich. Und wir nehmen das auch als eine große Schwellensenkung war für die Betroffenen. Wir haben ein anonymes Meldeformular, ein digitales. Auch das wird sukzessive bekannter gemacht. Das ist ohnehin ein Riesenproblem, weil sich die Studierendenschaft ständig verändert, ständig wechselt und auch der akademische Mittelbau ja sehr oft wechselt, braucht es eigentlich einen permanenten Kontakt und immer wieder sowas wie, ja, in Anführungszeichen Werbemaßnahmen, um darauf hinzuweisen, dass es diese ganzen Gremien überhaupt gibt, weil es auch nach wie vor nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass Hochschulen das anerkennen, dass Machtmissbrauch und oder Diskriminierung bei ihnen überhaupt existiert.
Fest steht, es gibt mittlerweile zahlreiche Instrumente gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Beschwerdestellen aufgebaut, politische und hochschulweite Gremien wie die Hochschulrektorenkonferenz oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft geben Stellungnahmen und Leitlinien zur Bekämpfung und Prävention von Machtmissbrauch heraus. Wissenschaftliche Studien analysieren das Problem und viele Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen erarbeiten lokale Lösungsansätze. Und noch etwas ist wichtig, sagt Sophia Hohmann vom Netzwerk gegen Machtmissbrauch.
Ich bin nicht für Überregulierung, aber es schadet niemandem zu verstehen, was sind eigentlich die Grundsätze meiner guten Praxis und es gibt sie, aber sie sind zu wenig bekannt und es wird auch zu wenig eingefordert, dass man sich an diese Grundsätze hält.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Jutta Stahl.
Klar, man kann an einzelnen kleineren Dingen schrauben. Man kann Betreuungsvereinbarungen machen, man kann Betreuungsteams statt eines Professors, einer Professorin die Verantwortung für eine Promotion geben. Das sind Dinge, die sind wichtig, die sind Teile, die eine Rolle spielen. Aber wir müssen sowohl auf der präventiven Ebene arbeiten, dass wir auch auf dieser Ebene Menschen ganz früh schon, vielleicht sogar schon im Studium, anfangen, hier sukzessive solche verantwortlichen Aufgaben auch zu durchdenken. Was gehört dazu? Wo muss ich Verantwortung übernehmen? Was ist diskriminierend? Weil oft ist man sich dessen ja gar nicht bewusst, dass man das tut.
Mitte Oktober 2024 wurde ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft im Bundestag in einer ersten Lesung im Parlament beraten. Es soll die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern. Gewerkschaften, Studierendenvertretungen und Forschende kritisieren den Entwurf. Sie fordern vor allem Dauerstellen. Für die Rektorin der TU Berlin, Geraldine Rauch, ist auch das eine Stellschraube, um Machtmissbrauch in der Wissenschaft zu verringern.
Wir haben sehr viele Maßnahmen, wo wir uns um mehr Dauerstellen an der TU bemühen, auch Anreize dafür setzen, für ProfessorInnen Dauerstellen zu schaffen. Wir haben verbindliche Dauerstellenquoten vereinbart im Akademischen Senat und sind eben mit einem Monitoring hinterher, das jetzt auch wirklich umzusetzen. Natürlich sind Dauerstellen auch mit einer höheren Finanzierung verbunden. Ich finde, dass das vollkommen richtig angelegtes Geld ist, weil wir ja sonst immer wieder in neue Köpfe investieren und es auch einfach nicht sozial ist und wir ohnehin schon auf einem Fachkräftemangel zusteuern oder da schon sind. Und ja, ich bin da auch zuversichtlich, dass wir mit diesen Debatten da einen guten Weg finden.
Machtmissbrauch ist nicht nur ein Problem an Hochschulen. Aber die Debatten und Maßnahmen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass es gerade in der Wissenschaft mittlerweile eine große Sensibilität für das Thema gibt.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Thema jetzt so langsam in die Öffentlichkeit kommt. Dass da jetzt politisch gesehen was in Bewegung kommt.
Meinem neuen Chef, dem habe ich die Situation kurz erklärt, da ich wegen der Erfahrung extrem unsicher im Umgang mit ihm war. Er ist einfach hochprofessionell. Hat meine Schilderung nicht kommentiert und hat ganz klar gesagt, so, du bist total willkommen hier, das ist schön, dass du da bist und wir kriegen das gut zusammen hin.
Ich versuche, das Beste draus zu machen. Ich bekomme ja auch Unterstützung von manchen Leuten. Die sind einfach nur an der Wissenschaft interessiert. Und sowas baut mich auf.
Das Wissen.
Machtmissbrauch an Hochschulen, wie sich Strukturen ändern müssen. Von Janine Funke. Sprecher Jonathan Wiese. Redaktion Charlotte Grieser. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2024. Und wenn dir diese Folge von Das Wissen gefallen hat, ist vielleicht auch die hier was für dich. Gesellschaft im Wandel, wie wir Veränderungen bewältigen können. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.